Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im ersten Petrusbrief im ersten Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der Beichtandacht heute habe ich gehört, dass es wichtig ist, auf die Grammatik zu achten, im Griechischen wie auch sonst, in jeder Sprache, mit der wir zu tun haben. Besonders auf die Zeitform, in der da die Rede ist. Werner, hättest du mir das nicht bei der Vorbereitung der Predigt schon sagen können? Zum Glück wusste ich's. Zum Glück habe ich selber drauf geachtet. Der Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief fängt an mit einer Tatsachenfeststellung. Der Apostel schreibt, was schon geschehen ist, was Grundlage der Wirklichkeit des Glaubens ist, was Fundament ist für das Leben der Christen, an die Petrus schreibt, damals und heute. Was schon geschehen ist, Gott hat uns wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit durch die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, der himmlische Vater hat durch Jesus Christus etwas für mich getan, was mein Leben entscheidend auf eine neue Grundlage hebt. Er hat etwas für mich getan zu einer Zeit, an der noch kein Mensch an mich hätte denken können. Da war noch nichts zu ahnen von meinem Leben und meiner Existenz. Aber Gott hat's schon gewusst. Und Gott hat schon geplant und sorgfältig vorgearbeitet, damit ich ihm nicht verloren gehe. Und das könnt ihr stolz, jeder von euch, für sich selber auch sagen. Gott hat uns wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit durch die Auferstehung Jesu Christi. Und damit haben wir einen zweiten Geburtstag. Der normale Geburtstag, also der Jahrestag unserer Geburt, unseres Lebens hier als Menschen auf den Wegen dieser Welt, ist ja manchmal erfreulich und manchmal nicht so. Als ich 25 wurde, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, jetzt bist du alt. Inzwischen jährt sich das bald zum zweiten Mal, das 25, davor fürchte ich mich etwas. Das ist aber nichts im Vergleich mit der Furcht, die manche Menschen vor noch höheren Geburtstagen haben, besonders vor runden. Wir haben einen zweiten Geburtstag, den können wir mindestens genauso feiern, wie den ersten, eigentlich noch unbeschwerter. Denn nach dem ersten weltlichen Geburtstag regelt sich so manches, wann ich in Rente gehen soll, ab wann ich Anspruch habe auf Seniorenvergünstigung. Einmal wurde es mir schon angeboten in Amerika. Beim Betreten einer Drogerie kam mir ein junger Mensch entgegen und sagte, sie hätten einen Seniorenrabatt an dem Tag. Und ich sah offensichtlich qualifiziert dafür aus. Also, das ist doch irgendwie ein Hinweis darauf, dass unser Leben verfließt und dass wir keinen Tag festhalten können. Aber der zweite Geburtstag, die Wiedergeburt, bewirkt genau das Gegenteil. Das ist der Tag, der dafür sorgt, dass ich neu lebe. Und zwar neu und unverlierbar. Das verwelkt nicht, das wird nicht gemindert, das nimmt nicht ab. Das geht nicht wieder verloren, sondern das bleibt. Und das schenkt mir Gott nach seiner Barmherzigkeit durch Jesus Christus. Man könnte das neue Leben der Christen ja vergleichen mit dem Freispiel beim Flippern. Wissen alle, wovon ich rede? So ein traditionelles Kneipenspiel, und wenn man das gut macht und die Kugel lange im Spiel hält, dann kriegt man irgendwann ein Freispiel. Meistens knallt der Apparat sehr laut, damit alle in der Kneipe das hören, dass ich gerade erfolgreich war. Bloß dieses Freispiel beim Flippern, das unterscheidet sich in nichts vom normalen Spiel. Das ist keinen Deut besser oder einfacher oder schöner als das, was man vorher hat leisten müssen. Nur mit dem einen Unterschied, wenn man im Freispiel ist, dann ist es schwieriger, das nächste zu kriegen. So ist das neue Leben nicht, das uns Gott schenkt, sondern das ist qualitativ ganz unvergleichlich, ganz wunderbar gegenüber dem, was wir jetzt kennen. Man kann das so ein bisschen gegenüberstellen, das Alte gegenüber dem Neuen. Und da erfahren wir durch Petrus, dass das neue Leben geprägt ist von der Barmherzigkeit Gottes. Gegenüber dem alten Leben, dem hiesigen, bisherigen, in dem gilt, Leistung zählt. Meistens, jedenfalls, sollte. Auf Leistung kommt es vor Gott nicht primär an, sondern auf seine Barmherzigkeit. Wir dürfen dann manchmal auch ein bisschen was tun nach dem Willen Gottes. Aber das ist mehr wie wenn Kinder von ihren freundlichen, liebevollen Eltern eine kleine Aufgabe kriegen. Das Entscheidende hängt nicht an dem, was ich bringe und tue, sondern daran, dass Gott mir alles schenkt, dass Gott mir den Himmel aufgeschlossen hat. Im alten Leben heißt es, mach bloß keine Fehler. Und wenn, dann lass dich nicht erwischen dabei. Im neuen Leben spielt die wesentliche Rolle die Vergebung Gottes um Jesu Christi willen. Das heißt, Gott möchte zwar nicht, dass ich Dinge falsch mache, er hat aber vorsorglich dafür gesorgt, dass ich nicht dastehe wie das Kind beim Dreck, wenn ich was verkehrt mache, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, das loszuwerden und es wirklich loszuwerden. Und nicht, indem ich sage, da ist jemand anders dran schuld oder es war gar nicht böse gemeint, sondern es loszuwerden, indem Gott, indem Jesus Christus es mir abnimmt und seine Vergebung erneuert. Im alten Leben heißt es, verlass dich möglichst nur auf dich selber. Sonst bist du verlassen. Man muss schon einiges Zutrauen zu den Leuten um sich herum haben, um wichtige Aufgaben abzugeben. Am genauesten weiß man, dass es nach eigener Vorstellung erledigt wird, wenn man es selber macht. Wenn man alles selber macht, dann hat das zwei Nachteile. Erstens, man kann nicht alles selber, es ist zu viel, es ist zu verschieden, es ist zu schwierig. Und zweitens, man erlebt andersrum auch keine positiven Überraschungen, dass andere Dinge, die ich nur mühselig könnte, viel besser machen. Im neuen Leben gilt deshalb, wir sind unterwegs als Gemeinde der Kinder Gottes. Miteinander, mit unterschiedlichen Gaben, wie wir es gehört haben in der Lesung für die Kirchenvorsteher. Aber das gilt natürlich nicht nur für den Kirchenvorstand. Jeder kann was anderes. Jeder hat andere Begabungen und Möglichkeiten und wir können uns wechselseitig ergänzen und können genießen, was Gott den anderen gegeben hat. Ich brauche mich nicht zu grämen, wenn ich bestimmte Sachen nicht kann, die aber wichtig wären für die Gemeinde, weil ich in der Gemeinde tüchtige Leute um mich habe, die das können. Die Sachen souverän erledigen können, die ich nur stümperhaft hinkriegen würde. Und es ist wunderbar, dass wir so schon hier miteinander auf dem Weg sein dürfen. In der ewigen Herrlichkeit ergänzen wir uns als vollkommenes Puzzle zum Leib Christi, zum Tempel, zur Ehre Gottes. Und das alte Leben hat einen tödlichen Ausgang. Man kann leider nicht sagen, das geht hier gut aus, sondern es endet damit, dass wir sterben. Alle. Es sei denn, der Herr Jesus kommt vorher wieder. Heilung ist dauerhaft nicht zu erwarten. Vom neuen Leben gilt nach den Worten des Apostels Petrus, es ist unvergänglich, es ist unbefleckt und unverwelklich. Da geht uns nichts ab von, da geht uns nichts verloren. Und das eröffnet Zukunft. Und auch davon redet der Apostel. Zukunft liegt in der unbeschreiblichen Freude der Gegenwart Gottes. Das ist das Ziel unserer Wege. Das ist das Ziel meines Lebens. Da will ich hin. Menschen haben sich das immer wieder vorgestellt, in der Weise, dass wir dann irgendwann am Ende des Weges hier vor der Himmelstür stehen. Und das ist ja auch eine legitime Vorstellung von Türen und Auf- und Zuschließen, redet sogar der Herr Christus selber. Und dann stehe ich also da und wie werde ich aufgenommen? Spannende Frage. Es gibt eine Unmenge von Witzen drüber, gute und schlechte, und auch seriöse Gedanken, wie das dann sein wird. Wie sich dann entscheidet, ob wir Zutritt haben zur herrlichen Gegenwart Gottes oder nicht. Liebe Schwestern und Brüder, da brauchen wir gar keine Witze zu machen, das ist entschieden. Das ist entschieden, weil Gott uns das zugesagt hat. Weil das himmlische Erbe ist, das Gott durch Jesus Christus für jeden von uns bereit hat. Und das heißt, da brauchen wir nicht mit dem Verhör zu rechnen. Da müssen wir nicht unsere kirchlichen Papiere nochmal vorzeigen. Da müssen wir uns auch sonst nicht ausweisen. Und es wird auch nicht passieren, dass ich in der Warteschlange hinter Mutter Teresa stehe und noch mitkriege, wie sie gesagt kriegt, du hättest auch mehr machen können. Sondern da sind wir herzlich willkommen zu Hause. Herzlich willkommen in der ewigen Heimat, die uns jetzt schon geschenkt ist, um Christi willen. Da hält unser Bruder Jesus Christus, unser Heiland, uns freundlich die Tür auf. Und es hat nichts weiter zu geschehen, als dass der rote Teppich ausgerollt wird und dass wir empfangen werden als Willkommene, als gern Gesehene, als geliebte Gäste. Das eröffnet Zukunft, dass Gott uns das neue Leben schenkt. Und das spielt schon eine Rolle fürs Leben hier. Petrus schreibt, jetzt seid ihr traurig in mancherlei Anfechtungen. Aber man hat beinahe den Eindruck, der Apostel hält das für was Gutes. Anfechtung, Trübsal, Schwierigkeiten, mit denen wir ab und zu kämpfen haben. Denn unser Glaube wird bewahrt und bewährt. Einmal im Standhalten in Schwierigkeiten. Es ist ganz unglaublich, zu was Menschen imstande sind, wenn sie aus Glaubensgründen unter Druck geraten. Ein Wort würde reichen und ich wäre den Druck los. Ich könnte verleugnen, könnte meinem Herrn Christus absagen, und es würde mir keiner mehr was Böses tun. Aber in der Kirchengeschichte wie heute machen das Menschen erstaunlicherweise nicht. Sondern wissen ganz genau, wenn ich jetzt beim christlichen Glauben bleibe und das auch sage, dann nehmen die Schwierigkeiten in ungeahnter Weise zu. Und mittlerweile gibt es in Deutschland wieder christliche Märtyrer. Muss man nicht nach Afrika fahren. Es gibt Menschen, die in Übergangswohnheimen kritisch gefragt werden von ihren Mitbewohnern oder vom Wachdienst. Bist du Christ geworden? Bist du wirklich Christ? Und da würde ein Nein, das ist alles nur Unfug, helfen zur Wiedereingliederung in die freundliche Gemeinschaft derer, die da als Nichtchristen leben. Aber es gibt Menschen, die sich dann und gerade dann zu ihrem Glauben an Jesus Christus bekennen können. Und das führt manchmal zum Rauswurf aus dem Wohnheim. Oder dazu, dass die wunderbare Dienststelle unseres Landes, die zuständig ist für die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen, dass die nicht erreicht wird, weil der muslimische Wachdienst einen wegschickt und sagt, komm in 2 Wochen wieder oder so. Für 2 Wochen ist aber nichts zu essen im Haus. Es gibt Menschen, die das auf sich nehmen. Es gibt Menschen, die sich lieber festhalten an Jesus Christus, am Glauben an ihn, als an dem, was sich in der Welt als wackeliger Halt bieten wollte. Wenn es hart auf hart geht, gehören wir vielleicht dazu, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mit mir selber schon genug erlebt, um da keine feste Vorhersage treffen zu wollen. Ich kann ganz schön wackeln, wenn es schwierig wird. Unser Glaube wird bewahrt, liebe Schwestern und Brüder, im Standhalten oder auch in der Rückkehr zum Herrn Jesus. Wen er einmal hatte in seinem Volk und in seiner Kirche, den lässt er sich nicht gerne wieder nehmen. Den will er behalten. Und deswegen geht er uns nach, auch wenn wir ihn verlassen, als guter Hirte, bis er uns wieder hat. Dass Jesus Christus für uns eintritt, dass er für uns auferstanden ist und dass er uns neues Leben schenkt, das eröffnet die Gegenwart Gottes auch in Schwierigkeiten. Die Bekenner und Märtyrer haben ihre Kraft zum Bekenntnis nicht von sich selber, möchte ich sagen, sondern das ist Kraft von Gott. Gott bewahrt die, die zu ihm gehören. Gott bleibt bei uns und gibt uns manchmal unerwartet Kraft zum Aushalten. Kraft durchzukommen durch Schwierigkeiten in dieser Welt. Kennt ihr das? Dass irgendetwas drohend, furchteinflößend, beängstigend und erschütternd vor euch lag. Und dann ging die Zeit einfach weiter. Und weil die Zeit weiterging, ist man da durchgekommen, ohne große Gedanken noch, während es geschah. Und im Rückblick sage ich manchmal, so schlimm, wie ich gedacht habe, war es gar nicht. Da ist mir geholfen worden. Da bin ich geführt und getragen worden. Und im Rückblick merke ich, wer es gewesen ist, wer mir geholfen hat, wer mich begleitet hat. Gott ist bei uns und er hilft uns auf unseren Wegen. Manchmal so, wie wir es gerne hätten und dass wir es spüren. Manchmal anders. Manchmal denke ich, lieber Gott, warum lässt du das zu, was da geschieht? Mir oder anderen deiner Gläubigen? Lieber Gott, warum zeigst du dich nicht deutlicher, wenn wir deine Gegenwart spüren müssen? Manchmal möchte ich hadern. Ich war noch nicht so weit wie der Herr Christus, der Gott zugerufen hat, warum hast du mich verlassen? Aber das können wir mit Gott besprechen und mit Gott abmachen, weil er uns eben nicht verlässt. Weil er auch im äußersten Leid noch bei uns ist. Denn er hat ja noch was vor mit uns. Er hat Zukunft für uns in seiner ewigen Herrlichkeit bereit. Und die sollen wir haben. Und da will er selber, unsere Tränen abwischen und trocknen. Und das Leid von uns nehmen und uns sehen lassen, seine Herrlichkeit in seinem, in unserem neuen, ewigen Leben. Quasimodo Geniti ist ein wunderbarer Sonntag im Kirchenjahr, weil er davon redet, wie Gott uns den Glauben schenkt und durch den Glauben alles. Wie wir in Jesus Christus mit dem gläubigen Thomas, unseren Herrn und unseren Gott, persönlich gefunden haben. Dass der Thomas immer als ungläubig herhalten muss, das ist höchst ungerecht. Aber er trägt es mit Fassung, dass er derart verschimpft wird. Eigentlich muss er der gläubige Thomas sein. Das Beste, was dem Reformator Martin Luther nach eigener Auffassung gelungen ist, ist der Katechismus. Das klingt bescheiden, ist es aber überhaupt nicht. Und das Kernstück des kleinen Katechismus, das hat Luther frech abgeschrieben. Oder auch nicht frech, aber jedenfalls abgeschrieben, und zwar vom Thomas. Das ist die Erklärung zum zweiten Glaubensartikel, dass Jesus Christus mein Herr und mein Gott ist, dass ich zu ihm gehöre und er zu mir und dass das so bleibt in Zeit und Ewigkeit. Christus, unser Heiland, der lebendige Gott als wahrer Mensch bei uns Menschen. Und deshalb wir Menschen beim lebendigen Gott. Deshalb bleiben wir aufgehoben beim himmlischen Vater, versöhnt als Erben des ewigen Lebens und des Himmels. Normalerweise der einzige Haken am Erbe ist, damit ich das antreten kann, muss der Erblasser erst noch versterben. Und da uns meistens ja nur Leute was vererben, zwischen denen und uns irgendwelche Sympathie besteht, ist das ein unangenehmer Haken an der Sache. Also das Erbe würde ich gerne antreten, aber andererseits möchte ich auch nicht, dass mein Vater bald stirbt. So. Damit das nicht im Wege steht, ist der Erbfall in unserem Fall vor 2000 Jahren eingetreten. Der Erblasser ist verstorben am Karfreitag am Kreuz und auferstanden, damit wir das Erbe haben. Und jetzt brauchen wir uns nur noch zu freuen auf das, was er uns noch schenkt, hier und noch viel mehr dort in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.